Herzlich willkommen bei der Tonspur N, dem Podcast zu nachhaltiger Entwicklung, gesellschaftlicher Verantwortung von Unternehmen und sozialem Unternehmertum. Mein Name ist Roman Mesicek, das ist die 10. Season des Podcasts und wir widmen uns in dieser Season dem Thema Nachhaltigkeitsmanagement in der Praxis. Wie auch in den bisherigen Folgen habe ich wieder zwei Gäste eingeladen, die mit uns aus unterschiedlichen Blickwinkeln das passiert, was sich gerade da draußen am Arbeitsmarkt zum Bereich Nachhaltigkeit tut, um ein bisschen einen besseren Einblick und Überblick zu bekommen. Zu Gast habe ich heute Theresa May, Gründerin und Geschäftsführerin von Wohnwagon. Hallo Theresa.
Hallo Roman, danke für die Einladung.
Und in der Tat fällt mir gerade auf, wahrscheinlich auch wirklich das einzige Sozialunternehmen, das wir, oder ob ihr euch so bezeichnet, werden wir noch schauen, aber vielleicht sozusagen im weitesten Sinne seid ihr sowas wie ein gesellschaftlich sehr relevantes Start-up aus den letzten Jahren oder letzten Jahrzehnt. Also vielleicht das einzige in dieser Runde, das wir auch eingeladen haben. Aber das können wir gleich vertiefen. Vorher noch kurz den Fabian Reisler möchte ich noch vorstellen. Auch wieder ein Absolvent des Master Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagement, hat im dritten Jahrgang begonnen und ist 2018 fertig geworden. Hallo Fabian.
Hallo Roman, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Du bist gerade sozusagen aus der Schweiz zugeschaltet. Du arbeitest bei Mercedes-Benz Schweiz im High Voltage und Battery Management und was das genau alles beinhaltet, sprechen wir dann auch gleich weiter. Eine sehr diverse Paarung heute, das finde ich auch sehr spannend für mich als Moderator, da freue ich mich aufs Gespräch und fange gleich mit dir an, Theresa. Ich meine jetzt, wer jetzt Wohnwagon kennt von den Zuhörerinnen und Zuhörern, für die ist es vielleicht eine aufgelegte Frage, was bedeutet Nachhaltigkeit in deinem Arbeitsgebiet? Aber vielleicht kennen sie ja nicht alle und vielleicht kennen dich noch nicht alle, obwohl du ja auch Autorin bist und ein Buch dazu auch zu dem Thema herausgegeben hast. Aber sag doch mal ganz kurz vielleicht deine Rolle, dein Arbeitsgebiet, deine Firma, was hat das alles mit Nachhaltigkeit zu tun?
Ja, bei Wohnwagon, wie du sagst, ist Nachhaltigkeit tatsächlich so die Teil der DNA der Firma. Also wir haben vor 10 Jahren das Unternehmen gegründet mit dem Wunsch, in der Baubranche wirklich einen Impact zu schaffen und Inspiration, aber auch ganz konkrete Projekte in die Welt zu bringen, wie das Bauen der Zukunft ausschauen kann, wie das mit ökologischen Baustoffen, mit autarker Versorgung, mit mehr sozialem Miteinander funktioniert, welche Lösungen es da gibt, und haben viel geforscht und entwickelt und eine Wohnlösung, ein Haus quasi entwickelt, den Wohnwagon, der so in einem alle diese Lösungen einmal zeigt und greifbar macht, sich eben selbst versorgt mit erneuerbarer Energie, der aus Massivholz und Schafwolle und Lehmputz gebaut ist, also total gesunde Baustoffe verkörpert. Und ja, aus dieser Idee vor 10 Jahren, die damals mit Crowdinvesting finanziert wurde, dem Prototypenbau, also wirklich, ich sage jetzt mal, Garagen-Startup, unseren ersten Prototyp haben wir so in einem alten Bauernhof in der Scheune gebaut, ist mittlerweile ein Unternehmen geworden, das gerade eben den 10. Geburtstag feiern durfte. Wir haben ja lauter runde Anlässe, wir bauen dieses Jahr 50 Häuser, wir haben den 50. Mitarbeiter eingestellt, also mittlerweile ganz schön großes Unternehmen, das eben sich dieser Realisierung von nachhaltigen Wohnlösungen verschrieben hat. Wir bauen mittlerweile nicht nur ganz klein, also den Wohnwagon kennt man so als Tiny House. Unsere Projekte sind jetzt so zwischen 30 und 120 Quadratmetern, also wir gehen auch bewusst in so die größeren Gebäude für Mehrfamilien, also wir haben einerseits kleine Familienlösungen, aber auch Projekte mit dann Einliegerwohnungen und größeren Häusern, wo dann gleich 3-4 Wohneinheiten drin sind, und entwickeln gerade auch so dieses Thema neue Nachbarschaften, wie kann ich quasi Grundstücke gleich als Gesamtes entwickeln, das ist bei uns so. Genau. Und ja, Nachhaltigkeit begegnet mir jeden Tag, das ist so eines der wichtigsten Entscheidungsrichtlinien für alles, was wir tun, begegnet mir ganz oft mit dieser Frage, wie weit schaffen wir es und wo muss man Abstriche machen, weil die Realität einfach wirtschaftliche, technische und so weiter Rahmenbedingungen hat, um die man dann irgendwann nicht mehr rumkommt. Aber ja, wo man irgendwie jeden Tag gefordert ist, zu schauen, was geht vielleicht noch. Oder wie kann man
das? Du warst ja, ich glaube, recht früh, ich kann jetzt nicht sicher sagen, 7 oder 6 Jahre mal auch bei einem Nachhaltigkeitstag in Krems zu Gast. War das damals schon klar, sozusagen ein bisschen diese Route, die das Unternehmen gehen wird? Weil ich habe sozusagen euch damals schon sehr stark noch als dieses sozusagen Tiny House Synonym im Kopf, aber was waren denn so Meilensteine eurer Entwicklung über die 10 Jahre?
Also es war damals schon klar, dass wir wirklich auch beim Bauen einen Impact haben wollen. Was wir wirklich vor 7 Jahren noch nicht wussten, ist, wie viel Kompetenz wir in der Realisierung aufbauen konnten. Also das war mir auch, also ich schaue da immer noch bewundernd auf mein Team. Wir haben halt wirklich so ein buntes Team von Architekten, Baumeistern, Zimmerer, Holzbau, Tischler, also es ist sozusagen alle Gewerke kommen da zusammen und schaffen es halt wirklich mittlerweile geniale Bauprojekte auch in größeren, um auf die Beine zu stellen. Ich komme ja eigentlich selbst aus dem Marketing, habe keinen Architekten, technischen Background und staune da nur so, wie viel in der Umsetzung geht. Wir hatten vor 7 Jahren noch so die Idee, diese Projekte dann eher in der Planung zu begleiten. Also halt dieses Wissen, das wir aus dem Kleinen, aus dem Tiny House-Bereich über Autarkie, über Naturbaustoffe erarbeitet haben, das dann weiterzugeben in größere Projekte, war immer der Wunsch, auch so ein bisschen um den Impact einfach breiter aufzustellen und da auch für größere Projekte zu inspirieren. Aber dass es so weit geht, das habe ich mir nicht gedacht.
Ja, schauen wir mal auf die andere Seite des Mikros zum Fabian. Magst du uns auch mal vielleicht ganz kurz so ein bisschen auseinandersetzen, was so dein tägliches Arbeitsumfeld ist und sozusagen aus deiner Sicht oder dein Weg zur Nachhaltigkeit da vielleicht, wie der ausschaut?
Ja, sehr gerne. Also ich beschäftige mich mit dem Thema, wie kriegen wir die Schweiz bzw. den Schweizer Markt EV-ready? Was muss passieren, damit Händler Elektroautos verkaufen können? Wie muss die Infrastruktur sich verändern? Wie muss sich das Vertriebskonzept verändern? Das ist ein ganzer bunter Blumenstrauß an Themen. Das ist jetzt natürlich was ganz anderes als die Baubranche, aber natürlich auch spannend. Also wir sind da auch in einem starken Wandel. Ne? Unser Business-Model verändert sich ja von einem Verbrennungsmotor, der in einem Service ganz andere Ansprüche hat, zu einem Elektroauto. Und da geht es im Prinzip darum, erstmal Sicherheit im Umgang mit Batterien zu schaffen. Also was muss ein Händler beachten, um mit einer Batterie bei sich auf dem Hof überhaupt umzugehen? Wie verhält er sich, wenn eine Batterie mal kritisch wird, das heißt beschädigt wird? Was kann man da in Richtung Sicherheitskonzept eben implementieren? Aber es geht natürlich auch um gesetzliche Vorgaben. Es ist, hat sehr viel mit Reporting zu tun. Wir reporten alle unsere Batterien, die natürlich A, ins Land kommen, B, das Land wieder verlassen und C, ins Recycling bzw. in eine Second Use und Second Life Anwendung gehen. Dann ist das Thema Second Use und Second Life natürlich ein Riesenthema, dass da ist auch so ein bisschen meine Brücke zur Nachhaltigkeit. Also was passiert mit Batterien, die nicht mehr in einem Auto eingesetzt werden können, aus verschiedenen Gründen, aber technisch eben noch okay sind. Da geht es eben darum, entsprechend auch Lösungen für zu entwickeln. Da haben wir eine Tochtergesellschaft bei Mercedes, die sich darum kümmert, die MB Energy GmbH, quasi solchen Batterien ein zweites Leben schenkt. Dann geht es natürlich um die lokale Entsorgung. Ne? Was machen wir mit einer Batterie, die eben nicht mehr weiterverwendet werden kann? Da geht es um Recycling-Konzepte. Wie kann man das bestmöglich, wie kann man bestmöglich die Rohstoffe eben rezyklieren? Und last but not least kümmere ich mich auch um das Thema Charging. Also wir nennen das Charge at Home, also quasi Laden beim Endkunden. Und Charge at Retail, also Laden bei einem Mercedes-Benz Retail-Partner. Das ist so ein kurzer Einblick in meine Tätigkeiten als Battery Manager. Aber da ich ja Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagement studiert habe und mir das Thema nachhaltige Entwicklung auch wichtig ist, darf ich den Swarm zur nachhaltigen Entwicklung der Mercedes-Benz Schweiz AG leiten. Das macht mir sehr viel Spaß und Freude. Es ist so ein kleines Side-Business. Mhm. Und außerdem bin ich noch bei Fit at Work aktiv. Das heißt, wir schauen, was können wir Mitarbeitenden Gutes tun, also im Bereich Gesundheit. Also Zum Beispiel unterstützen wir beim Fitness-Abo. Wir sind jetzt gerade dabei zu implementieren, dass man Headspace bzw. Calm quasi über die Firma nutzen kann. Wir wollen bei Bike at Work mitmachen und so weiter und so fort. Mhm. Also
hat es dich immer schon in die große Industrie, weil ich meine, Dualer können ja sozusagen die zwei Unternehmen nicht sein. Also auf der einen das Seite stimmt, das Benz und auf der anderen Seite der Wohnwagen. Also ich meine jetzt einmal ganz generell, so auch von der Größe her und natürlich die Automobilindustrie schon eine der Old Industries in Europe. Also hat es dich da immer schon hingezogen? Also ich erinnere mich ja, du hast die Masterarbeit auch schon im Bereich Kreislaufwirtschaft vielleicht ein bisschen konkreter geschrieben, aber auch schon in der Branche. Und wie gehst du vielleicht auch mit der Dualität um? Das würde mich ein bisschen interessieren, soweit du es halt erzählen magst, dass ja gerade im Studiengang mal schon auch sehr, sehr stark grundsätzlich das Thema diskutiert. Ja, also wie können wir sozusagen auch systemisch wirklich was verändern? Oder vielleicht ist es auch gar keine Dualität jetzt in dem Arbeitsbereich. Aber erzähl mal, war das immer schon der Plan?
Ja, also ich bin tatsächlich... war schon immer sehr autobegeistert und konnte mich schon immer für diese Branche begeistern und habe, ich glaube, alle meine Praktika, alle meine Werkstudententätigkeiten und beide meine Abschlussarbeiten in der Branche geschrieben. Deswegen war es mehr oder weniger klar, wohin die Reise geht. Wie du schon gesagt hast, ich habe die Masterarbeit über ein Recycling-Thema geschrieben, habe da so ein bisschen meine Leidenschaft und meine Liebe für das Thema Recycling und Second Use von Rohstoffen beziehungsweise eben Batterien entdeckt. Und am Ende ist es natürlich ein Spagat, den man da eingehen muss. Aber ich sag mal so, spannender kann es glaube ich nicht sein, weil die Branche sich halt komplett wandelt aktuell. Ne? Also wir sind wirklich in einem Wandel hin zu Elektromobilität. Mercedes meint das ernst. Es gibt eine klare Strategie, dass ich glaube 2030, wo es die Marktbedingungen erlauben, eben nur noch Elektroautos angeboten werden sollen. Die ganze Strategie hat sich wirklich massiv verändert. Also das Ganze lanciert jetzt unter dem Slogan Modern Sustainable Luxury. Und Nachhaltigkeit ist in den letzten 5 Jahren, also ich bin jetzt, glaube ich, insgesamt 5 Jahre bei Mercedes, hat schon einen sehr viel höheren Stellenwert gewonnen und wird auch tatsächlich strategisch mehr berücksichtigt, als es vielleicht vor 5 Jahren noch der Fall war. Also ich muss sagen, ich spüre da einen Wandel und das ist auch auf jeden Fall gut so und richtig.
Ich meine, da ist mir natürlich jetzt schon eingefallen, gerade was mir in der Vorbereitung gar nicht so bewusst war, dass die Branchen, in denen ihr beide tätig seid, sich natürlich gerade extrem wandeln, weil was du jetzt sagst für die Automobilbranche, gilt ja zu einem gewissen Grad auch in der Baubranche, dass sozusagen wir über Häuser, über Renovierungen, über Energieeffizienz ganz anders nachdenken müssen als vor 20 Jahren. Mhm. Theresa, was sozusagen ist da deine Sichtweise, also wie siehst du das beim Mitbewerb, wie siehst du das generell, wenn ihr Angebote legt, wie die Nachfrage sich entwickelt?
Was ist das ist ganz spannend, oder echt, wie du sagst, so eine Parallele, die ich da schon sehe zwischen den beiden Branchen. Also es würde mich auch nochmal die Erzählung von Fabian dazu interessieren, wie sehr das jetzt so ins Strategische anfängt reinzuwirken. Also wie wir vor 10 Jahren begonnen haben, war für viele, ich sage jetzt mal gerade die großen Konzerne und so weiter, eher das Thema Nachhaltigkeit so ein, wir machen eigentlich ein Geschäftsmodell, das überhaupt nicht nachhaltig ist, das ganz woanders sich bewegt, von der ganzen Denkweise und vom System. Und dann macht unser Nachhaltigkeitsbeauftragter irgendwas mit einem grünen Schleifchen, wo wir dann schöne Bilder herzeigen können. Und das ist dann das Nachhaltigkeitsmanagement, dass wir dann die 3 Maßnahmen gesetzt haben. Aber das grundlegende Geschäftsmodell ist eigentlich... hat mit Nachhaltigkeit einfach nichts zu tun. Und das ist, glaube ich, schon so was Spannendes, was ich gerade sehe, dass so das Anfang, dass es strategische Relevanz bekommt, dass uns klar wird, dass Themen wie Klimawandel, wie Energiekrise, wie auch der diese Kundenforderung, dass da einfach immer klarer wird, hey, lasst euch einmal für Autos gescheite Leasing und Share und Mietmodelle einfallen, ich will selber eh kein Auto mehr besitzen, da habe ich überhaupt kein Interesse dran, mit dem dauernd zur Werkstatt zu fahren. Also das fängt an, dass sozusagen Und dass das dann bitte aber möglichst lang hält, damit ich eben nichts damit zu tun habe, dass ich das, dass das serviciert werden muss. Also ich sehe, dass es gerade anfängt, strategische Relevanz zu bekommen. In der Baubranche noch weniger als in der Autobranche, zumindest von dem, was ich wahrnehme, ist es echt noch ein kleines Thema. Also wenn man jetzt so anschaut, was haben quasi Bio-Lebensmittel zum Beispiel im Supermarkt für den Marktanteil, könnte sozusagen dieses Thema nachhaltiges Bauen, also wirklich, es ist noch ein Randerscheinung. Hat mit den Baukosten natürlich zu tun, also gerade das so auch im öffentlichen Wohnbau ist einfach dieses Ziel, ich muss möglichst billig pro Quadratmeter bauen. Der Quadratmeterpreis ist die entscheidende Frage bei allen Gebäuden und ist der völlig falsche Ansatz, weil man mit billig pro Quadratmeter baut man halt zweimal. Ne? Man baut dann einfach sich selbst Bauschäden oder halt wenig langlebige, weiß ich nicht, Fensteranschlüsse, egal was, was du billig baust, ist einfach schnell hin. Was du einfach, wo du ordentliche Qualität verbaust, weißt du, das hält einfach viele, viele, viele Jahrzehnte. Und in diese Denkweise müssen wir reinkommen, dass wir schauen, dass sich unsere Geschäftsmodelle entsprechend in die Richtung umstellen. Baubranche ist am Anfang, auf jeden Fall.
Ich meine, was ich sehe, aber das ist jetzt wiederum nur meine Nische, weil ich habe ja eh vorher gesagt, Fabian hat über Kreislaufwirtschaft im Prinzip im weitesten Sinne auch geschrieben bei der Masterarbeit, die habe ich betreut. Jetzt betreue ich zum Beispiel gerade eine Masterarbeit in der Baubranche, wo es eben auch um das Thema Kreislaufwirtschaft, aber im Sinne von Abbruchhäuser oder was macht man mit den Häusern, die weg müssen, wie trennt man die gut, wie muss man die Stoffströme schließen, wie kann man die Stoffströme schließen.
Die kann ich auch vielleicht wiederverwerten, also es gibt mittlerweile erste Unternehmen, die sich darauf spezialisiert haben, aus diesen Baustoffen, die wieder zu verkaufen oder wieder in einen Kreislauf zu kriegen. Ganz spannend, finde ich. Ja.
Also ich glaube, da beginnt was. Ich glaube aber wirklich in der Tat, das Bauen selbst ist noch so stark preisgetrieben. Also das sehe ich halt auch sehr stark. Aber ich meine, die Hoffnung ist natürlich, dass die auch die Rahmenbedingungen, die uns vielleicht dann auch mal die EU-Gesetzgebung vorgibt, was Energieeffizienzgesetz oder anderes auch angeht, dann auch mal auf die Häuser wirken, ja, oder auf die Bauherren beziehungsweise auch aufs Bauen.
Ja, aber jetzt beim Energiebedarf sieht man es ja ganz stark, ich darf ja auch gar keine schlecht gedämpften Häuser mehr bauen, ja. Da sind mittlerweile die Gesetze so streng, dass man einfach wieder Deutschland, also wir bauen Projekte Deutschland, Österreich, Schweiz, ist so unser Radius und dort hat man überall so strenge Baunormen, die eigentlich sicherstellen, dass das Haus an sich mal energieeffizient funktioniert. Mhm. Aber natürlich noch nicht, mit welchen Materialien setze ich diese Energieeffizienz um. Das kann auch sein, ich packe mich in einen Plastiksackerl und papp da einfach 3 cm Styropor an die Fassade.
Ja, aber ist interessant, also mir war das vorher gar nicht so bewusst, dass du gesagt hast, dass die Branchen eigentlich die Baubranche noch nicht so weit ist wie die Mobilitätsbranche oder wie die Automobilbranche, aber es ist wahrscheinlich in der Tat sind die, auch wenn die uns manchmal zu langsam vorangehen, schon recht weit. Aber Fabian, sag mal, dieses strategische Element, was die Theresa angesprochen hat, das würde mich noch interessieren, jetzt für dein Unternehmen oder auch generell als Branchenbetrachtung, das ist wahrscheinlich wirklich auch an der obersten Ebene angekommen, jetzt wirklich bei euch, diese Veränderung.
Ist, also erstmal, Theresa, ich kann dich beruhigen, mit einem Elektroauto müsstest du nicht mehr so viel in die Werkstatt. Es ist tatsächlich sehr wartungsarm. Zum Zweiten, ja, also dieses Thema ist wirklich im Vorstand angekommen. Also wir haben eine Vorständin, die sich um das Thema Nachhaltigkeit kümmert. Wir haben ein Sustainability Board. Es ist, ich möchte ein kurzes Praxisbeispiel erklären, beziehungsweise kurz ausführen, wo ich das Thema einfach sehr greifbar aufbereitet finde, und das ist im Umgang mit Batterien. Also wir haben den Slogan Reman, Reuse, Recycle. Das heißt, wenn eine Batterie im Markt einen Defekt hat, dann ist der erste Versuch, ist die Batterie zu reparieren. Aus manchen technischen Gründen funktioniert das natürlich nicht. Dann ist der zweite Versuch, kann man der Batterie nicht irgendwie ein zweites Leben in einem Second Use oder einer Second Life Anwendung schenken. Wie gesagt, dafür haben wir eine eigene Tochtergesellschaft gegründet, die sich eben nur um diesen Business Case kümmert. Und nur wenn diese zwei Cases eben nicht eintreffen, wird sie recycelt. Das heißt, wir gucken schon, dass eine Batterie, solange es geht, eben eine Batterie bleiben darf, was auf jeden Fall der nachhaltigste Case ist. Ne? Je länger eine Batterie am Leben bleiben darf, desto nachhaltiger ist es natürlich am Ende des Tages. Was ich auch schön finde, mittlerweile haben wir den Kreislauf eben komplett geschlossen. Also aktuell ist unsere Recyclinganlage in Kuppenheim im Bau mit wirklich einem der innovativsten Recyclingprozesse europaweit. Also wir haben eine Rückgewinnungsquote von 96% der enthaltenen Materialien. Das heißt, das sind einfach Prozessverluste, die da die letzten 4% ausmachen. Und somit wird dieses Thema, wie gehen wir mit Batterien um, sehr holistisch und im Kreislauf geschlossen.
Ich meine, wir haben sozusagen, glaube ich, ja jetzt bei beiden Branchen so ein bisschen schon skizziert, ein bisschen, wie stark die Herausforderungen sind, wie sich die auch beide ändern gerade. Also sei es mal die Baubranche, sei es im Kleinen, mit Klein- oder Mittelunternehmen, ja schon mit 50 Mitarbeitern fast, und bei den Großen. Mich interessiert jetzt natürlich noch ein bisschen der Blick auf den Jobmarkt. Das habe ich auch in allen Podcasts bis jetzt dieser Serie ein bisschen durchbesprochen, weil, ich meine, ihr habt eure Jobs. Ich meine, du hast ihn dir selber gegründet, Theresa. Du hast erzählt, ihr habt die 50. Mitarbeiterin, den 50. Mitarbeiter gerade aufgenommen. Wie sieht es so aus bei euch mit Bewerberinnen? Kommen die Kolleginnen schon mit Nachhaltigkeitsinteresse am Unternehmen oder kommen die mit dem Wissen, ich bin schon Experte, ich möchte genau dort arbeiten? Würde mich so ein bisschen der Blick darauf interessieren, auch unter dem Rahmen, dass wir ja sehen, es gibt Studien, dass eigentlich zu wenig Personen mit diesem Nachhaltigkeits-Know-how auf dem Markt existieren für das, was uns einerseits die Legislative, wenn man nur EU-Taxonomie denken, vorschreiben wird, aber andererseits auch, was die Unternehmen alles brauchen aufgrund dieser dynamischen Veränderungen. Was ist so dein Blick darauf von einer Kleinunternehmerin, wenn man so will, die gerade größer geworden ist und wächst?
Also was ich ganz stark wahrnehme, ist so, dass diese Nachhaltigkeit, so die so Kern der Werte, des Wertekanons in der Firma ist, ein großer Grund ist, warum man sich bewirbt. Also ich erlebe das bei ganz vielen Bewerbungsgesprächen, dass die einfach ganz genau für so eine Firma, für uns, für diese Werte arbeiten wollen und dass dann manchmal sogar die tatsächliche Aufgabe nicht so eine hohe Relevanz hat, wie eben dieses, wofür arbeite ich da? Für welche Mission sind wir da unterwegs? Ich tue mir trotzdem, also ich meine, wir haben halt die Herausforderung, wir sind auch ein klassisches Bauunternehmen, das heißt, ich brauche Zimmerer, ich brauche Elektriker, ich brauche Architekten und Planer, die das umsetzen. Bei manchen Stellen ist das irgendwie gefühlt relevanter. Da bewerben sich dann die Zimmerer aus Deutschland und ziehen extra nach Gutenstein, weil sie eben genau endlich wieder Naturbaustoffe, Holzbau, diese Form von Materialien auch haben wollen im Alltag. In anderen Branchen ist das nicht so relevant oder da, ich weiß es nicht, Elektriker zum Beispiel suche ich gerade seit einem halben Jahr und das ist wirklich schwierig, das bilde ich mir gerade selber aus und versuche es eben so, das hinzubekommen. Und was ich schon auch irgendwie zu diesem Thema sagen kann, ist so, dass das, glaube ich, neu ist und dass sich das auch am Arbeitsmarkt wie so ein bisschen konsolidieren muss. Wenn sich Menschen bewerben mit dieser hohen Vorstellung von, boah, ich gehe hier für eine große Mission arbeiten, ich widme mich jetzt diesen Werten, dann steigen da auch teilweise die Ansprüche an die Arbeitgeber in ein Niveau, das man fast nicht mehr erfüllen kann. Also das erleben wir gerade in meinen Mitarbeitergesprächen gerade, dass es, einerseits begrüße ich das sehr, dass Menschen hinter der Mission stehen können und das sich auch komplett identifizieren. Und andererseits klangen viele Bewerber dann so ein bisschen in so eine Traumvorstellung, wie perfekt so die Welt sein kann. Ich meine, das ist halt auch bei uns, das ist eine klassische, eine coole Arbeitsstelle. Wir haben tolle Produkte, wir haben richtig coole Kollegen. Also das ist, wir tun auch viel für die Mitarbeiter mit Events und Mittagessen gibt es bei uns und so weiter. Na, da passiert ganz viel. Aber man hat noch, ich habe das Gefühl, es ist noch so ein bisschen auf der Traumebene, wie muss das ein bisschen austariert werden. Was heißt das für das reale Arbeiten? Wir müssen halt auch ganz normal unsere Ziele erfüllen und unsere Projekte abschließen. Und ich weiß nicht, so ein Bau von einem Haus kehrt halt alles. Ne? Da kehrt das Leitungsverlegen und das Aufstellen und das Abdichten. Und die, also,
Also ich finde das total spannend. Ich meine, das ist ja auch ein Thema, was im Studiengang sehr stark immer wieder zur Sprache kommt oder gerade mit Alumni auch immer wieder zur Sprache kommt. Sozusagen ein bisschen dieses, einerseits wünschen sich alle da sozusagen das ganz stark wertegetriebene Unternehmen. Und wenn sie es dann auch gefunden haben, kommen sie aber auch oft drauf, okay, vielleicht ist es dann doch, der Alltag ist dann doch oft ein anderer. Also ich glaube, diese Gratwanderung oder diesen Weg muss, glaube ich, eh jede und jeder für sich selber finden.
Wo ja, der Alltag ist einfach ein Alltag.
Was er in der Mitte findet.
Ja, also mit diesem, der Alltag ist einfach ein Arbeitsalltag. Also der kann ja auch toll sein, aber das ändert nichts daran, dass ich in der Früh aufstehen muss und in die Arbeit gehe. Also ich habe so das Gefühl, da ist manchmal so eine Art Traumsituation noch mit drinnen, die sich gerade so ein bisschen klären muss oder auch wieder so eine Bodenhaftung dazu kriegt.
Fabian, wie siehst du das? Ich meine, ich weiß nicht, wie weit du Einblick hast in eure Hiring-Situation und das Wachstum, aber kriegst du wahrscheinlich mit. Wie nimmst du das wahr von Kolleginnen und Kollegen, die Erwartungshaltung ans Unternehmen, an die Werte oder auch, was weiß ich, an die ökonomische Renumeration?
Ja, also erstmal, Theresa, ich fand das einen super interessanten Einblick, mal von einer Unternehmerin zu hören, wie sich da so ein bisschen der Anspruch an so ein Unternehmen verändert oder verändert hat vielleicht auch. War mir so nicht bewusst, muss ich ehrlich sagen, finde ich aber echt eine interessante Herausforderung. Bei uns kriege ich dazu tatsächlich nicht so viel mit. Also wir sind ja relativ klein, also wir in der Schweiz sind, ich glaube, ja, so rund 250 Mitarbeitende. Ich sehe nur, was an Kampagnen quasi gelauncht wird, und da ist dieses Thema Purpose auf jeden Fall stark integriert und darauf wird auch immer mehr gesetzt. Und so wie ich das verstanden habe, also ich habe mich jetzt nicht im Detail mit den Kampagnen beschäftigt, weil ich habe ja meinen Job schon, aber sie gehen so in dem Recruiting eher weg vom Auto hin zu, ja, leb dich aus, probier was aus, sei Unternehmer im Unternehmen. Das sind so Trends, die ich so ein bisschen beobachtet habe jetzt im Recruiting. Ich habe das Gefühl, dass so mal allgemeiner gesprochen, jede zweite Stelle, die so Richtung Nachhaltigkeit ausgeschrieben wird, irgendwie von der Unternehmensberatung ausgeschrieben wird. Also ich habe jetzt auch schon lange nicht mehr geguckt, was so aktuell ausgeschrieben wird. Aber als ich mich quasi mit einem neuen Job beschäftigt hatte, dachte ich mir so, wow, also gefühlt müssten die Unternehmensberatungen ja vor Nachhaltigkeit-Expertinnen platzen. Fand ich ganz witzig. Und ich habe, also das ist jetzt mein subjektives Gefühl, ich habe das Gefühl, dass so ein bisschen der Fokus zu stark auf dem Thema Reporting liegt. Also ich habe das Gefühl, irgendwie suchen alle nur Reporting-Spezialistinnen. Dabei ist das Thema ja so viel mehr als nur Reporting. Ich hoffe, dass sich das nochmal so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, dass sich das nochmal so ein bisschen erweitert.
Also ich kann deine Einschätzung teilen. Also es ist, die Beratungsunternehmen suchen alle nach wie vor Kolleginnen und Kollegen und alle eigentlich hauptsächlich mit der Expertise Reporting. Also ich finde es eh auch schön, dass ihr beide nicht in dem Job im Reporting seid und dass man eben sieht, dass es ja viel vielfältiger ist, auch dieses Nachhaltigkeitsthema. Aber ich glaube, ich befürchte ein wenig, dass wir in den nächsten Jahren noch sehr stark das sehen werden. Also die nächsten 1, 2, 3 Jahre, bis sozusagen da alle Stellen mal endlich besetzt sind, vielleicht wird dieser Fokus noch sein, weil einfach so viel Druck auf die Großunternehmen momentan zukommt, um dieses Reporting-Direktive umzusetzen. Aber im Studiengang beziehungsweise auch aus den Gesprächen hört man ja, glaube ich, ganz gut heraus, dass eigentlich sozusagen, wenn wir davon reden, wie transformieren wir unsere Unternehmen oder wie transformieren wir Branchen, dann geht es ja doch eher um andere Themen, als darüber zu schreiben, sondern wirklich was zu tun. Also wie ihr beide ja erzählt habt. Ja, also da geht es ja um Prozesse, da geht es sozusagen um die Umsetzung, ja, und um Dinge anders zu machen.
Also für Unternehmen in unserer Größe ist tatsächlich so das Nachhaltigkeitsreporting, also ich will nicht sagen gar nicht relevant, aber sehr, sehr wenig relevant, weil wir eigentlich unseren Hauptfokus halt auf die operative Arbeit legen müssen in der Firmengröße. Ich kann jetzt nicht zwei Nachhaltigkeitsbeauftragte bezahlen, die das dann durchgehen. Wir hatten schon so ein paar Abschlussarbeiten zu dem Thema, so CO2-Fußabdruck berechnen und so weiter. Finde ich auch immer wahnsinnig spannend. Aber da muss man, bei uns geht es dann eher wirklich um die gelebte Praxis, also um das, ja, wie, also Mitarbeiter zum Beispiel, wie machen wir unsere Prozesse effizienter, so dass ich quasi durch genauere Planung weniger Abfälle habe, ne, oder weniger Verschnitt oder das Material besser einkaufen, die Transportwege fürs Material reduzieren. Ne. Das ist aber im Grunde bei uns eine Einkaufsposition, ne. Also die Brigitte, die das macht, diese Einkäuferin, die ist für die ganzen Bestellungen zuständig und legt halt in ihrer Arbeit immer wieder auch Wert auf Nachhaltigkeitsthemen. Also die braucht sozusagen von ihrem Erfahrungs- und von Wissens-Background eigentlich eine Ausbildung in ihrem Bereich oder der Zimmerer, der dort arbeitet oder eben Einkäuferin und hat sozusagen diesen Nachhaltigkeitsaspekt dann on top mit dazu.
Aber dann seid ihr ja quasi schon viel weiter als ein Unternehmen eigentlich ist. Also das ist ja quasi die Zielvorstellung. Oder den Nachhaltigkeitsbeauftragten oder die Nachhaltigkeitsbeauftragte abzuschaffen und das quasi so zu integrieren. Und wahrscheinlich seid ihr einfach so authentisch in dem, was ihr tut. Und es ist einfach so ein Nischenmarkt, wo du dich einfach wahrscheinlich viel tiefer mit dem Dienstleister beschäftigst, der dein Haus dann errichtet, dass ihr das vielleicht auch gar nicht so braucht.
Kann gut sein, ja. Also unsere Kunden fragen uns jetzt auch nicht nach irgendwie Nachhaltigkeitszertifikat, sondern spüren, dass diese Werte ernst gemeint sind und auch so gelebt werden, so gut man sie leben kann. Ne? Eben 100% ist immer, gerade, also ich weiß nicht, die Stromkabel sind nicht kompostierbar, das ist ja so. Dachfolie muss auch dicht sein, sie kann wieder rückbaubar sein, aber die ist trotzdem nicht aus Hanf. Genau.
Also das kann ich ja natürlich dann nicht so als Schlusswort stehen lassen, was der Fabian gesagt hat, dass man das mal nicht mehr braucht, weil natürlich braucht man die noch. Und das Studium dazu braucht man auch noch. Und ich glaube eine Weile noch. Aber ich meine, in der Tat, ich meine, die Wunschvorstellung ist, dass man es schafft, dieses Thema in den Köpfen immer ein bisschen mit zu verankern und je fokussierter das Unternehmen, so wie Wohnwagon, desto mehr wird es wahrscheinlich Platz haben im Kopf, aber je größer vielleicht auch und je weniger sozusagen nur mit Nachhaltigkeitsfokus, da glaube ich, ist es aber trotzdem vielleicht schon wichtig, dass die Mitarbeiterinnen, nicht die Unternehmerinnen, die auch, aber die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Thema Nachhaltigkeit ein bisschen mitdenken, so wie du das ja wahrscheinlich auch machst mit dem Team, Fabian. Da sitzen ja wahrscheinlich Personen, die das halt ein bisschen mitmachen, weil sie es interessiert.
Genau. Ja. Darf ich noch eine kurze Geschichte zum Thema Nachhaltigkeit in der Praxis erzählen? Und ich glaube, manchmal muss man einfach auch mutig sein und sich seine Projekte suchen. Ich habe das in meinem vorherigen Job, habe ich angefangen, Taschen aus Cabrio-Verdeckstoff und Leder zu produzieren, aus Autos, die eigentlich in die Verschrottung gingen, weil ich mir dachte, das ist so schade, dass dieses Material einfach wegzuschmeißen, ohne es weiter zu nutzen. Und das wurde tatsächlich auch intern zu einem gewissen Grad gefördert. Das war sehr spannend. Und dann kam quasi Corona und das Unternehmen war im Krisenmodus und dann war leider dafür kein Geld mehr da, aber wir durften das dann tatsächlich ausgründen. Also ich mache das jetzt mit zwei, es sind tatsächlich Kollegen, zwei Kollegen nebenher noch weiter. Mhm. Und ja, ich glaube, manchmal muss man einfach mutig sein und sich auch die Projekte so suchen und auch in einem Großunternehmen dafür einstehen und dann geht oftmals mehr, als man vielleicht denken würde.
Das finde ich jetzt ein schönes Schlusswort. Und jetzt finden wir auch schön zusammen, weil du bist ja dann sozusagen auch Unternehmer mit deinem eigenen Unternehmen und das war mir so gar nicht klar. Das hat man ja gehört. In der Vorstellung habe ich es ausgelassen. Ja.
Kleinstunternehmer.
Ja, aber im Upcycling-Bereich ist ja auch eine spannende Sache. Ja?
Total.
Super. Ja. Ich danke euch beiden für das Gespräch und die Podcast-Aufnahme. Danke fürs Dabeisein.
Danke für die Spannung.
Ja. Vielen Dank für die Einladung.
Es geht mehr, als man denken könnte. Es ist ein wunderbares Schlusswort, das ich auch unterschreiben kann.
Dankeschön. Das war wieder eine Folge der Tonspur N. Der Podcast wurde im Jahr 2015 gestartet von Annemarie Harand und mir. Alle bisherigen Folgen zum Nachhören findet ihr auf unserer Webseite www.tonspur-n.eu. Abonnieren könnt ihr den Podcast zum Beispiel mit Apple Podcasts, anhören zum Beispiel mit Spotify. Feedback, Fragen oder Vorschläge schreibt bitte per E-Mail an podcast@tonspur-n.eu. Auf Social Media könnt ihr dem Podcast auf Twitter folgen. Dort ist der Handle tonspur-n in einem geschrieben. Mein Name ist Roman Mesicek, ich bin Professor an der IMC-Fachhochschule Krems. Diese Serie zu Nachhaltigkeitsmanagement in der Praxis entsteht auch in Kooperation mit der Hochschule. Bis zum nächsten Mal. Eine gute Zeit. Tschüss.